Hallo und herzlich willkommen zu Radio Ravenclaw, dem ultimativen Harry Potter Podcast mit Mandy
und Robin.
Wir lesen alle zwei Wochen ein neues Kapitel aus dem ersten Harry Potter Buch und besprechen das dann nochmal, quasi back to the roots. Wir befinden uns jetzt an dem drittletzten Kapitel vom ersten Buch, also genau. Kapitel 15, das da wäre.
Der verbotene Wald, denn die Crew, beziehungsweise das stimmt gar nicht die Crew, sondern Harry und Hermine hauptsächlich haben Bockmist gebaut und müssen jetzt Strafarbeiten absitzen, nachdem sie sich erstmal mit den Konsequenzen quasi auseinandersetzen. Und wie du schon sagst, wir sind beim drittletzten Kapitel. Das ganze Ding hat nur dann 17 Kapitel.
Ja.
Und wir sind bei Kapitel 15, was schon verrückt ist, weil sich das irgendwie ist so eine Mischung aus. Wir machen das ja schon sehr, also wir machen es schon länger, diesen Podcast und so weiter. Das ist gefühlt eine Ewigkeit her, seitdem wir das angefangen haben. Ja. Aber jetzt so am Ende fühlt sich das dann doch irgendwie schon so an, von wegen, ach ja, schon irgendwie verrückt.
Ist auf jeden Fall ein Ende in Sicht, aber keine Angst, der Podcast ist danach nicht zu Ende. Genau. Wir haben ja noch 6 Bücher.
Ja, wir haben noch ein paar Bücher da und dann gibt es noch andere Bücher, die nicht von Joanne K. Rowling geschrieben sind, die dann um Quidditch gehen oder um fantastische Fabelwesen.
Und dann, Filme vor allen Dingen
und
auch.
Und Filme, genau. Also wir haben noch einiges auf jeden Fall zu besprechen. Aber wo waren wir denn das letzte Mal, bevor wir mit dem Kapitel anfangen?
Genau, wie du eben schon gesagt hast, haben Harry und Hermine Norbert den kleinen Drachen von Hagrid weggebracht. Mhm. Und zwar waren sie da mit Freunden von Charlie auf der Turmspitze des höchsten Turms von Hogwarts verabredet. Und zwar um Mitternacht. Doof nur, dass die beiden dann halt erwischt wurden. Ja. Und ja, dementsprechend von McGonagall eine Strafarbeit bekommen.
Genau.
Und die ist nämlich gar nicht davon begeistert. Und es waren nämlich nicht nur Harry und Hermine unterwegs, sondern nämlich auch Neville, der eigentlich nur eine gute Tat verbringen wollte und die beiden warnen wollte, weil irgendwas mit einem Drachen und Malfoy, bla bla bla. Mhm. Ja, genau. Und Malfoy war auch am Start, weil der wollte eigentlich Harry reinlegen.
Das haben wir schon im letzten Kapitel quasi gesehen, dass McGonagall gerade Malfoy da weggeschleppt hat. Und erstmal gibt es so ein paar Sachen, die ich ganz interessant finde. Zum einen das Studierzimmer von Professor McGonagall, wo ich dachte, also wir haben schon mal, glaube ich, darüber debattiert, von wegen die Professoren müssen ja in Hogwarts leben. Mhm. Und so wie es sich jetzt anhört, haben sie auch mehrere Zimmer zur Verfügung. Also quasi wie so eine kleine Wohnung in Hogwarts.
Geil.
Also Schlafgemächer und dann nochmal Studierzimmer und dann wahrscheinlich nochmal Unterrichtsraum. Also Minimum die drei, dann noch halt natürlich Badezimmer vermutlich. Also das ist irgendwie so interessant, sich das so räumlich vorzustellen. Da fand ich halt irgendwie das Studierzimmer von Professor McGonagall, auch dass das so, also ich weiß nicht, wie du das früher fandest in der Schule, aber wenn man ins Lehrerzimmer geht, das war schon so ein,
krass.
Ein krasser Step. Und dann geht es jetzt quasi nochmal in das private Studierzimmer von Professor McGonagall, nur um sich hier was anhören zu müssen. Aber Harry fasst es auch nochmal gedanklich sehr gut zusammen. Wie konnten sie nur so dumm sein und den Umhang vergessen? Denn der liegt immer noch auf der Turmspitze des Astronomieturms. Und die kommen dann oder sie sehen dann Professor McGonagall mit Neville im Schlepptau in diesem Studierzimmer und der fängt sofort an zu schwafeln mit irgendwas von einem Drachen und Malfoy und so weiter und so fort. Harry schafft es dann tatsächlich, ihm so schnell wie möglich zu sagen, sag mal jetzt nichts mehr. Mhm. Aber natürlich hat McGonagall den Braten schon gerochen und fasst ihre Schandtaten nochmal zusammen, die nämlich wären. Zum einen, dass sie um 1 Uhr morgens im Astronomieturm nicht im Bett waren. Und sie fasst die ganze Story in ihrem Wissen nochmal zusammen. Sie haben irgendwann Draco Malfoy irgendeine haarsträubende Geschichte untergejubelt mit irgendeinem Drachen, sodass er halt aus dem Bett ist und Schwierigkeiten zu bekommen hat. Also sie kommt gar nicht dahinter, dass es tatsächlich um Drachen gehen
dass
könnte.
Dass es auch genau umgekehrt ist und dass Malfoy die anderen anschwärzen wollte. Richtig unfair.
Genau, aber ich meine, im Endeffekt trifft es ja dann doch irgendwie alle. Nur halt, Gott sei Dank ist die Geschichte mit dem Drachen nicht aufgekommen, weil das würde dann noch weitere Konsequenzen irgendwie tragen.
Was ich noch so ein bisschen interessant fand, war, dass bei dem ganzen Geschehen im Buch Neville dabei ist, weil der ist im Film ja gar nicht dabei. Dafür ist Ron nämlich dabei. Es sind ja dann zu dritt.
Ja, wie waren da nochmal die Umstände, dass sie, weil diese ganze Norbert-Storyline kam ja gar nicht mehr drin vor.
Die wurden quasi erwischt, als sie bei Fluffy waren, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
Stimmt, und da hat Malfoy nämlich sie tatsächlich
angeschwärzt. Nee, in der Hütte. Nein, Malfoy hat sie, die waren bei Hagrids Hütte und da, wo die Norbert zum ersten Mal gesehen haben und da war Malfoy am Fenster.
Stimmt, genau. Und dann war nämlich auch so von wegen, da hat nämlich McGonagall noch gesagt, für alle vier und da war noch Malfoy so, 4, das kann nicht richtig sein, Professor. Ja, doch klar, du warst auch draußen, Vollidiot.
Ja, genau. Und sie zieht noch 50 Punkte für Gryffindor für jeden der drei ab. Also für Neville, Hermine und Harry, was 150 Punkte Abzug bedeutet. Das tut schon weh.
Definitiv, weil wir auch bisher, das habe ich ja am Anfang schon relativ gesagt, dass halt dieser, wenn man mit solchen Parametern, mit so 50 Punkte Abzug, dann ist so ein Punkt Abzug für Gryffindor, dann da haben die schon so, oh, verdammt, Punkt abgezogen, verdammt, so.
Ja.
Aber natürlich jetzt, das ist nochmal eine komplett andere Dimension.
Jetzt haben sie auch ihre Führung gegenüber Slytherin verloren.
Genau,
aber McGonagall rückt noch nicht so ganz mit der Sprache raus, was denn die Strafarbeit ist und lässt, was ich noch sehr schlimmer finde, alle noch so eine Woche zappeln.
Ja.
Also die, ne, alle Schüler sind jetzt pisst auf Harry, dass er quasi alle ins Verderben gebracht hat und ihnen 150 Punkte Abzug beschert hat. Keiner redet mehr so richtig mit ihnen.
Ja,
aber McGonagall sagt halt auch noch nicht so, ja gut, ihr müsst jetzt die Küche putzen oder so, oder das Mädchen.
Ja, genau. Und tatsächlich finde ich es nur interessant, dass warum Neville denn da ist und dass den beiden auch ein bisschen leid tut, dass sie quasi so mit der Grund sind, weil er schreibt hier, Harry wusste, was es ihn gekostet haben musste, sie im Dunkeln zu suchen, um sie zu warnen. Also er hat sich da wirklich im Dunkeln ohne Tarnumhang, ohne Lampe und so einfach durch die Schlösser getappt, nur um denen Bescheid zu sagen. Also wirklich ein bisschen auch treu doof auf jeden Fall.
Ja, absolut, aber auch sehr nett.
Genau.
Wie gesagt, die anderen sind halt nicht so begeistert davon und auch im Quidditch-Team ist so ein bisschen Anti-Stimmung Harry, weil natürlich die durch die Quidditch-Spiele viel Vorsprung erarbeitet haben, sich gegenüber Slytherin, was jetzt alles zunichte gemacht wurde.
Genau.
Und Harry bietet Wood sogar den Rücktritt als Sucher der Mannschaft bei, also schlägt ihm das vor. Aber Wood sagt dann natürlich Rücktritt, ja, aber dann können wir gar nicht mehr gewinnen. Das ist ja auch Quatsch. Deswegen muss er sich wohl damit abfinden, dass die Leute erstmal nicht mit ihm reden.
Ich finde es auch interessant, dass wie sie dann dazugekommen ist, weil die Gryffindors natürlich ganz normal zum Frühstück gekommen sind, aber mal sehen so, Moment, wir hatten gestern noch mehr Punkte, was ist da passiert?
Halt, stopp.
Und dann kommt so die Geschichte, dass Harry Potter irgendwas mit zu tun hat und sein anfänglicher Ruhm auch als Held von Quidditch, was auch irgendwie nicht so, es wird einem jetzt erst so richtig bewusst, wie hoch angesehen er eigentlich war. Schlägt jetzt komplett ins Gegenteil. Und wird sogar von Ravenclaws und Hufflepuffs gehasst, die zumindest gehofft haben, dass Slytherin nicht schon wieder den Hauspokal bekommt. Und so sieht es ja jetzt im Moment noch so aus. Und du hast ja eben schon gesagt, mit dem Quidditch-Training, da wird Harry jetzt nicht mehr als Harry angesprochen und es wird überhaupt nicht mehr mit ihm gesprochen, sondern er wird nur noch der Sucher genannt, wenn mit ihm, also über ihn geredet wird. Also er hat sich einiges an Missmut eingefangen, auf jeden Fall.
Als Harry dann den Gang entlang geht, hört er quasi jemanden in einem Klassenzimmer sprechen, so ein bisschen nuscheln. Und er hat sich eigentlich geschworen, sich nicht mehr in andere Sachen einzumischen.
Mhm.
Aber er findet oder er hört Quirrell quasi mit jemandem reden. Nein, bitte nicht schon wieder. Und er schluchzt auch und sowas, was meine These unterstützt, dass Quirrell unter dem Imperius-Fluch steht. Also einer der drei unverzeihlichen Flüche, die ja quasi jeden zum Sklaven machen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und dass Quirrell halt nicht so ganz hinter der ganzen Sache steht, dass Voldemort in seinem Kopf lebt.
Und, wie ist das auch passiert? Haben wir schon drüber gesprochen? Wie ist der da reingekommen?
Naja, er brauchte halt jemanden. Und ich denke mal, entweder Imperius-Fluch, wovon ich jetzt eher mal ausgehe, weil es scheint halt nicht so, als würde Quirrell das freiwillig machen.
Ja, aber wie ist er da reingekommen?
Keine Ahnung.
So der physische Akt des Einpflanzens.
Das möchte ich, glaube ich, nicht wissen. Danke.
Ja, das ist halt auch super weird. Warum auch Hinterkopf? Also?
Ja,
naja.
Ich weiß nicht. Aber Harry geht halt davon aus, dass Snape derjenige ist, mit dem Quirrell gesprochen hat. Und dass Quirrell quasi nachgegeben hat und Snape gesagt hat, wie er an den Stein der Weisen kommt. Und das berichtet Harry natürlich direkt Ron und Hermine.
Genau, denn aber ich finde, es gibt wieder ein paar Hints, die schon, also wenn man den Twist weiß, dann ist es schon sehr eindeutig, denn er hört Quirrell reden, dann ist erstmal nur Quirrell im Raum, er richtet sich sein Turban, der wird hier nochmal erwähnt.
Ich habe mich auch gefragt, wie konnte man das nicht wissen? Also es ist so offensichtlich.
Ich glaube, es ist halt so das Ding, dadurch, dass halt Harry auch in dieser Gedankenwelt von Snape ist der Bösewicht und auf der anderen Seite war ja die Tür auch offen, also das war halt dann so ein Ding von wegen, das war dann die logische, also man hat einfach nur noch die Blanks ausgefüllt mit, ach ja, dann Snape hinten noch rumge. Entschuldigung. dass halt Snape hinten rausgegangen ist und halt nicht mit ihm rausgegangen ist. Aber es ist schon ziemlich, und ich meine, wer rechnet denn auch damit, dass ein böser Mann im Hinterkopf von einem Lehrer lebt?
Ja, das stimmt.
Das ist halt schon.
Das stimmt auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, man hat hier auf jeden Fall Hints, die das jetzt zumindest jetzt nicht komplett aus dem Nichts haben lassen. So.
Ja, als Harry dann die News an Hermine und Ron weiterträgt, dann sagt er natürlich, oh, was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen ja irgendwas tun. Und dann sagt Hermine auch, Leute, also mal ganz ehrlich, wir haben jetzt so viel Scheiße schon gebaut. Ja. Entweder wir gehen damit zu Dumbledore oder wir machen gar nichts. Harry weist dann natürlich darauf hin, dass sie keine Beweise haben und dass Dumbledore vermutlich eher Snape glauben wird als den dreien.
Genau, weil halt auch die gehen den ganzen Punkt nochmal durch und sie haben auf dieser Reise ja schon so viele Regeln gebrochen, wie sie waren im dritten Korridor, ne? Sie hätten auch nicht vom Stein und von Fluffy wissen dürfen, das würde wieder ein Schicksal auf Hagrid werfen. Also dieses mal eben zu Dumbledore gehen und diese Geschichte pitchen oder halt sagen, was der Sache ist, hat natürlich auch eben diese negativen Seiten dann eben auch. Und dann im Endeffekt kommen sie dann dazu und Harry ist so ein bisschen auch gebrochen und sagt dann, ja, wir haben jetzt genug herumgestöbert. Das ganze Ding ist jetzt erstmal rum. Und am nächsten Morgen bekommen wir endlich Bescheid, was denn die Sachen, wann denn die Strafarbeit kommt. Und zwar ein Brief von McGonagall, die sagt, ihre Strafarbeiten um 11 Uhr heute Abend.
Was ich aber auch crazy finde, ne? Schüler dürfen nicht aus den Betten nach 10 Uhr oder was auch immer. Aber dann heute Abend 11 Uhr wird durchgeballert.
Ja, vor allem in den verbotenen Wald.
Ja, genau, in verbotenen, halt das kommt noch dazu.
Ja, aber das ist halt die Sache, da kommen wir später nochmal drauf zurück, dass das ja halt auch zeigt, dass Hogwarts nicht die Fine-Dandy-Villa-Schule ist, sondern halt auch eben scheiße hart ist.
Ja,
teilweise.
Das stimmt. Aber ich finde es halt einfach, es ist, ja, so ein bisschen, du kannst halt nicht die Schüler für das, was sie verkehrt gemacht haben, dann Sachen, die eigentlich verboten sind, machen lassen. Das ist halt schon.
Ja, aber es sind halt so Sachen, dadurch, dass sie verboten sind, gibt es nur eine limitierte Anzahl von Leuten, die überhaupt was machen können. Und wenn du halt so eine harte Strafe, also ich nehme mal an, das Reglement in Hogwarts ist ziemlich hart.
Ja.
Und dementsprechend sind die Strafen auch relativ strikt, wo du dann auch tatsächlich verletzt werden kannst, wenn die halt Werwölfe dann später irgendwie treffen oder sowas. Das kann ja möglich sein.
Ist möglich, ja.
Und ne, man würde jetzt heutzutage, wenn man jetzt heute an Schulen denkt, jetzt nicht erwarten, dass die ihre Schüler bewusst in Gefahr bringt, aber Hagrid sagt es ja auch später noch so von wegen, ja, du hast jetzt Sachen verbockt und jetzt musst du deine Arbeit dafür leisten. Ja, und deine Arbeit beinhaltet auch, dass du gefährliche Sachen machst. So. Weil von wem hat denn irgendwas, wenn du die Schulordnung abschreibst, sagt er, glaube ich, später noch. Und das finde ich halt, zeigt schon mal, dass es auch ein bisschen härter ist. Das kann man auch tatsächlich mitbekommen im Dialog von Filch, der die ganze Bande da jetzt zu Hagrid quasi leitet, der nämlich von den alten Zeiten redet, wo er dann noch Handschellen im Kerker hat und sie überall von der Decke hat baumeln lassen und er lässt sogar noch die Ketten im Büro schön eingefettet, falls sie doch nochmal gebraucht werden. Das supportet wieder den Punkt, dass zumindest zur Lebenszeit von Filch, der jetzt natürlich auch schon älter ist, Schüler zur Strafe in den Kerker gehangen werden.
Ja.
What the fuck?
Vielleicht sollten wir das auch mal hier umsetzen.
What the fuck? Das ist keine, keine so geile Geschichte.
Also, Neville weint auch die ganze Zeit, was mir ein bisschen das Herz bricht. Und genau die.
Er hat am wenigsten verbrochen.
Also die Bande besteht halt aus Harry, Hermine, Malfoy und Neville. Mhm. Und die bekommen dann halt gesagt, dass es in den Wald geht. Ich habe mir dazu nur geschrieben, so, sounds legit. Also so, was ist das? Jetzt müsst ihr in diesen verbotenen Wald, die armen Erstklässler, die sind halt 11. Diese Kinder sind 11 Jahre alt.
Ja.
Das ist schon echt heftig.
Das ist schon krass. Die Reaktionen darauf sind auch schon sehr extrem. Also Malfoy, der so ein bisschen elitärer dann auch drauf ist, meint so, nee, ich gehe da nicht rein. Das könnt ihr wirklich knicken. So. Mhm. Und genau, dann haben wir das Gespräch, was ich dann eben schon meinte, dass sie eben dafür bezahlen müssen, für das, was sie verbockt haben.
Ja, und Filch holt sie dann am nächsten, also beim Morgengrauen wieder ab, wo ich mir so denke, die haben an dem Tag selber Bescheid bekommen, dass die um 11 Uhr da und dann die ganze Nacht in diesem Wald sein müssen. Also ich würde vorher mal ein bisschen schlafen wollen. Weil als 11-Jähriger direkt so eine Nacht durchmachen.
Ja, und Alter. Das sagst du jetzt halt schon als Erwachsene.
Das sag ich als Erwachsene.
Und das ist halt, das wissen die ja noch nicht. Die haben ja wahrscheinlich noch an dem Tag nochmal Schule gehabt.
Genau.
Und Hausaufgaben. Das ist halt Strafarbeit.
Es ist eine ganz lange Nacht, die sie da im Wald verbringen würden. Und Malfoy weigert sich auch und sagt die ganze Zeit, er würde es seinem Vater sagen und bliblablub. Mhm. Aber Hagrid geht damit halt einfach um, so nach dem Motto, entweder du kommst jetzt mit oder du kannst hochgehen, deine Sachen packen und du wirst der Schule verwiesen. Also da diskutiere ich jetzt auch nicht mit dir.
Ich finde das interessant, wie das formuliert wird, weil Malfoy dann so sagt, wenn mein Vater wüsste, was ich hier tue, würde er, und dann kommt Hagrid quasi dazu und sagt, dir sagen, dass es in Hogwarts eben so zugeht. Also jetzt wieder die Sache mit der Lebenszeit von Filch. Der alte Malfoy, wer ist der nochmal Vornamen?
Aber das sagt ja Hagrid.
Ja, ja, schon klar. Aber Malfoy,
Lucius.
Lucius Malfoy wird ja dann noch die alten Zeiten mit den Ketten irgendwie mitbekommen haben.
Ja,
weißt du, was ich meine? Und wenn dann halt der Draco Malfoy ihm sagt so, ey, ich muss hier in den Wald, dann denkst du, ja gut, das ist halt Hogwarts, was erwartest du? Ne? Schokoladenkuchen.
Das stimmt.
Ja, und dann kommen wir auch tatsächlich zur eigentlichen Aufgabe, warum auch Hagrid da ist. Und was ich auch irgendwie interessant finde, Hagrid hat seine Armbrust auch dabei.
Mhm.
Was irgendwie verrückt ist, sich vorzustellen, dass die Waffen noch da sind, so, weil, keine Ahnung.
Hagrid kann ja nicht mehr zaubern.
Ich weiß, aber ne, nur zur Überlegung, wenn da jetzt irgendwas Magisches drin ist, haben die doch gewiss irgendwas, wo eine Armbrust nichts gegen ausmacht. Weißt du, was ich meine?
Ach so, von der anderen Seite meinst du, ja.
Genau, aber wenn da jetzt ein böser Zauberer wäre, ne, der schmeißt ihn halt Flüche um den Kopf, und wir haben ja auch jetzt später gerade den Film, glaube ich, visuell ganz gut zu sehen, immer nur die Zauberstabduelle.
Mm.
Und jetzt niemand ist da mit einer Armbrust dabei. So, wo ich dann denke, vielleicht ist so eine einfache Armbrust, wenn dir so ein Balzen einfach in den Kopf geschossen wird, dann kannst du auch nicht mehr zaubern.
Das stimmt. Und im Wald sieht man dich ja vielleicht auch nicht immer so.
Außer du bist ein Halbriese.
Oder das.
Dann vielleicht schon.
Der Hagrid sagt, erzählt den Vieren dann aber auch deren Aufgabe. Und zwar sieht man auf einem Weg in den Wald hinein silbriges Zeug, was Einhornblut darstellt.
Mhm.
Und sie sollen quasi das Tier, von dem das Blut stammt, finden und gegebenenfalls dann halt retten oder sowas.
Ja.
Genau. Und dann
es geht, glaube ich, mehr darum, das verwundete Tier tatsächlich zu töten, also von den Leid zu
befreien. Je nachdem, wie verletzt es halt ist. Ne?
Also, ja, klar, natürlich.
Ob man es retten kann. Genau, und die Leute teilen sich dann in Gruppen auf, und zwar Harry, Hermine und Hagrid und Draco, Neville und Fang.
Mhm.
Was mich auch erst verwundert hat, weil die Gruppen ja falsch sind, also anders als im Film.
Ja, im Film hat man eine andere Gruppendynamik drin. Ne?
Genau, aber wozu wir auch noch später kommen.
Wird erklärt.
Genau, und dann geht's halt erstmal los. Und die.
Ja, wir haben noch ganz kurz vorher diese Werwolf-Thematik, weil das immer wieder aufkommt. Also ich glaube von unter anderem Neville und Malfoy, die meinen halt, es gibt auch Werwölfe im Wald und so weiter. Was ich zum einen interessant finde, wegen Lupin, der ja, wenn es mich nicht alles irrt, wenn er zum Werwolf wurde, quasi auch in den Wald gegangen ist. Und wie witzig wäre es, wenn es überhaupt keine Werwölfe im Wald gäbe oder diese ganzen Gerüchte von Werwölfen im Wald rein von Lupin kommt, was auch ein einziger war. Das finde ich, also das war der lustige Gedanke, den ich hatte. Und dann auch eben noch mal, um so Power-Level-Fragen zu lösen. Denn Harry fragt dann auch, ob ein Werwolf überhaupt ein Einhorn töten könnte. Und dann wird gesagt, dass Einhörner zu fangen schwierig ist, denn es sind mächtige Zaubergeschöpfe. Er hatte noch nie gehört, dass eins verletzt wurde. Was natürlich dann wieder zeigt, könnte dann überhaupt ein normaler, also was könnte dann dieses Tier verletzt haben?
Ja, das ist halt die Frage. Es müsste was Mächtiges gewesen sein.
Und dann ist es noch fragwürdiger, 3 Elfjährige in den Wald zu schicken, mit einem Hund und einem Armbrustschützen und dieses Problem nachzugehen. Aber naja, gut.
Die Gruppe trennt sich, also die zwei Gruppen trennen sich dann, wenn sie auf eine Gabelung treffen.
Mhm.
Und als Harry, Hermine und Hagrid dann im Wald sind, hören sie etwas, was sich anhört wie ein Mantel, der über dem Boden schleift.
Mhm.
Und Hagrid sagt dann nochmal, ah ja, es ist wirklich etwas im Wald, was hier einfach nicht hingehört.
Ja.
Und sie hören dann ein bisschen rascheln. Es ist auch ein bisschen spooky, die Atmosphäre.
Ja.
Und dann kommt ein Zentaure aus dem Wald hinaus.
Mhm.
Und Ronan heißt er und kennt Hagrid. Die schütteln sich die Hände, was ich eine sehr witzige Vorstellung finde.
Ja.
Und unterhalten sich ein bisschen.
Man kennt sich, ne?
Genau, Hagrid fragt ihn dann, hey, hast du mal was gehört, was hier im Wald abgeht? Irgendwas Merkwürdiges? Ist dir was aufgefallen? Und Ron sagt die ganze Zeit nur, der Mars ist hell heute Nacht. Wozu? Da habe ich ein bisschen Recherche zu betrieben.
Okay.
Denn der Mars steht in der Symbolik für den Tyrann und den Fanatiker.
Mhm.
Aber auch für den Helden und den Eroberer. Und die Schattenseiten des Mars werden als Zerstörer und gewalttätig bezeichnet.
Das heißt also, wenn der Mars hell leuchtet, ist es quasi das Gegenteil davon, das heißt die Sternenstunde von Helden.
Nee. Hell leuchtet, also der Mars steht für Tyrannen und Fanatiker.
Und was war das mit Helden?
Aber auch für Helden. Aber man könnte es halt jetzt im Kontext mit, wir wissen, dass es Voldemort ist, halt so. Und dass die als Vorstellungen sagen.
Ja.
Klar, du kannst es auch anders auslegen, wenn du möchtest, aber so war meine Interpretation.
Nee, weil du gerade gesagt hast, von wegen, wenn der einen Schatten auf den Mars geworfen
die
wird.
Schattenseite
oder die Schattenseite des Mars gezeigt wird oder so, ne? Dachte ich halt, okay, wir sehen die andere Seite, aber na gut.
Also aber das natürlich, kann aber deine Interpretation sein, weil Harry jetzt im Wald ist, aber meine war einfach, dass
ja, es passt ja auch eher mit dem Konflikt, den wir später noch unter den Zentauren quasi haben.
Eben. Und er sagt es halt die ganze Zeit wieder, also wiederholt diesen Satz, dass der Mars heute hell ist und deswegen dachte ich, schaue ich doch mal nach.
Auf jeden Fall ein cooler Mehrwert.
Fun Fact. Genau. Und die Gruppe geht dann halt weiter und haben nicht so wirklich irgendwas von Ronan rauskriegen können, bis Hermine rote Funken sieht, weil die Gruppen hatten vorher abgesprochen, wenn irgendwas passiert, sollte die andere Gruppe rote Funken abschießen aus dem Zauberstab. Was dann auch nicht so clever ist, dass Hagrid sagt, ihr beiden wartet mal hier und ich gehe jetzt mal zu den anderen. Warum nimmt ihr sie nicht einfach mit? Jetzt stehen die beiden da und warten und warten.
Naja, aber das Problem ist natürlich, ne, an dem Ort, wo sie gerade sind, sind sie relativ sicher. Zumindest ist da jetzt gerade keine Gefahr. Ja. Und die beiden jetzt in den Gefahrenpunkt mit reinzuziehen, wäre unlogisch gewesen. Also,
ja, aber dann alleine zu lassen, es ist beides nicht optimal.
Es ist generell fragwürdig, Elfjährige in den verbotenen Wald zu gehen, wo allerlei Gestrüpp herumläuft.
Ja.
Aber genau, mit diesen roten Funkenwarnungen und dem, warum das jetzt passiert ist, haben wir auch eine Gruppenneuzusammenstellung.
Das ist auch so total banales. So, okay, wir hatten jetzt eine Gefahr, wir bilden neue Gruppen, Leute.
Nee, es war ja keine wirkliche Gefahr. Es war ja Malfoy, der Neville quasi nur erschreckt hat. Und Neville ist halt sehr schreckhaft und hat vor Angst direkt die roten Funken gesprüht. Und das hat halt natürlich die Jagd auf das, was auch immer das Einhorn verletzt hat oder das Einhorn natürlich sehr verhindert und Hagrid meint dann auch noch so, wir können von Glück reden, wenn wir jetzt überhaupt noch irgendwas fangen, bei dem Aufruhr, den ihr veranstaltet habt. Und hat dann gesagt, okay, dann Malfoy, Harry und Fang und dann Hermine, Neville und Hagrid, dann hat man zumindest dann, ne, Harry wird nicht so leicht erschreckt von Malfoy und dann haben wir auch wieder das quasi, wo es kohärent geht mit den Filmen, wo wir dann auch diese Truppe dann eben sehen.
Genau. Und Harry und Malfoy treffen dann auch auf das Einhorn, beziehungsweise das tote Einhorn, weil sie finden es halt leblos vor und wollen das dann natürlich auch Hagrid mitteilen. Aber bevor irgendwas passieren kann, kommt eine vermummte Gestalt aus dem Schatten und kroch über dem Boden auf sie wie ein stachsendes Untier. Und ich finde diese Vorstellung super gruselig. Also ich habe eine ganz große Phobie vor krabbelnden Menschen. Finde ich ganz eklig. Und dann kommt es da auch noch vermummt. Und ich finde die Szene auch im Film tatsächlich relativ gruselig.
Ja, es ist auch sehr nah an der Beschreibung hier. Also eine vermummte Gestalt trifft zu, dann pirscht sie sich ran wie so ein Untier und es wirkt ja fast schon wie so ein Gespenst, der da links und rechts herumtänzelt. Wir sehen dann auch von wegen, dass halt, dass sich halt auch dieses Einhornblut, diese silbrige Flüssigkeit sich halt auch an dem Kiefer dann zu sehen ist von dem Geschöpf.
Ja, also es scheint erstmal gar nicht wahrzunehmen, dass Harry und Malfoy da sind, bis Malfoy einen Riesenschrei loslässt und der dann wegläuft und die Gestalt sich dann auf Harry zumacht, der einen riesigen Schmerz durch seinen Kopf verspürt. Also quasi, ich denke mal, die Narbe.
Ja, klar.
Ja, und zur Rettung kommt ihr dann ein anderer Zentaure, der über ihn springt, wie auch gut im Film dargestellt, also ziemlich genau, mit goldenem Fell und silberner Mähne. Nämlich ein Körper eines Palominos. Ich habe das gegoogelt. Die haben goldenes Fell und silberne Haare. Ja,
wäre auch weird, wenn da jetzt auf einmal so ein, keine Ahnung, braunes Fell wäre und einfach gelbe Haare.
Ja, genau. Und der rettet dann quasi oder vertreibt die Figur und rettet Harry. Wir wissen auch, dass es Firenze ist. Ist im Film auch so.
Ist der dritte Einhorn, den wir, der dritte Zentaur, den wir gesagt haben. Wir haben eben die Szene übersprungen bei dem Dialog mit dem, ne, der Mars scheint hell. Da kam noch ein zweiter dazu mit dem Namen Bane. Und beide sind sehr kryptisch gewesen und haben jetzt nicht irgendwas Sinnvolles gesagt. Jetzt sieht der dritte, ein jüngerer wirkender Zentaur, was ich auch sehr interessant finde, diese Implikation von jungen und offener anderen Kulturen gegenüber. Denn, Firenze lädt den jungen Potter ein, quasi auf ihn zu reiten, um ihn in Sicherheit zu bringen. Und dann kommt Bane eben dazu. Und er sagt dann auch, ist dann stinksauer und sagt dann auch, was hast du denn dann Menschen auf deinem Rücken? Was bist du, ein Maultier? Was soll das sein? Bist du jetzt ein Esel oder was? Und wir haben Eid geleistet, uns nicht gegen den Himmel zu stellen, was wieder zu deiner Interpretation von der Sternstunde des Tyrannen quasi passt, dass das jetzt quasi vereitelt wurde, denn Harry Potter lebt noch.
Aber crazy, dass sie halt auch davon wissen, einfach weil Bane ja auch sagt, was hast du Harry erzählt? Also sie müssen ja irgendwie wissen, was da passiert.
Genau, und später auch in dem, also Firenze hilft ihm ja auch so ein bisschen auf den Trichter zu kommen, welcher Gefahr jetzt gerade der Stein auch ist. Und das, ich finde die Formulierung interessant, dass er quasi nur drumherum beschreibt und Harry selbst drauf kommt, was quasi wieder diesen Eid von den Zentauren quasi unterstützt, beziehungsweise so eine Halblösung ist. Weil er kann ihm nicht direkt sagen, von wegen der Stein ist in Gefahr, sondern sie wissen, was in Hogwarts, ne, was diesen Effekt hat von Einhornblut.
Ja.
Und dementsprechend schaut man sich. Ich finde die Rolle von Zentaur tatsächlich hier sehr interessant. Denn so tief wird es ja in den Filmen natürlich nicht, weil man nicht so viel Zeit hat. Aber dass man hier auch gesagt bekommt von Ronan oder Bane, von wegen Zentaur kümmern sich nur das, was in den Sternen steht. Also sind sehr, die haben schon ein Bewusstsein und aber entscheiden sich bewusst gegen das Eingreifen in die Menschenwelt und bewusst für das Leben zurückgezogen in, ich nehme mal an, Stämmen oder Völkern oder sowas. Und das fand ich auf jeden Fall interessant, dass da so ein Hint von da steckt noch ein bisschen was mehr drin. Und im Wald sind jetzt nicht nur alles Ungetüme, sondern auch intelligentes Leben.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend.
Ich finde halt auch interessant, dass Firenze dann auch sagt, ich stelle mich gegen das, was in diesem Wald lauert, sogar mit Menschen an meiner Seite. Also müssen ja nicht nur die Menschen oder Zauberer enorme Angst vor Voldemort haben, sondern halt auch alles andere. Also wir wissen ja auch von Riesen, die beeinträchtigt wurden, die sich ja später aber auf Voldemorts Seite stellen und sowas.
Ja.
Also es gibt auf jeden Fall allerlei Wesen und so, die Angst vor Voldemort haben und dann sogar zusammen gegen ihn kämpfen werden.
Genau, ich finde es auch noch ein Punkt, den haben wir jetzt übersprungen, weil der inhaltlich jetzt uns nicht so weit gebracht hat, aber den habe ich mir auf jeden Fall markiert, weil ich ihn interessant fand. Und zwar ging es da um die Sequenz, wo sie lernen für die Prüfungen, um sich ein bisschen abzulenken von dem Verlust der Punkte. Und da war irgendwas erwähnt worden, genau, von den Zauberbären einzuprägen und die Jahreszahlen großer Entdeckungen in der Zauberei und von den Koboldaufständen auswendig zu lernen. Also das ist, glaube ich, was Harry gerade lernt für die Prüfungen.
Mhm.
Und dann Koboldaufstände würde mich halt auch interessieren, in welchem Zusammenhang. Denn Kobolde kennen wir ja dann, die Bank-Kobolde von Gringotts unter anderem.
Mhm.
Und in dem Kontext könnte ich mir jetzt nur vorstellen, dass die Koboldaufstände bedeuten, dass sie sich gegen die Zauberer gestellt haben. Und ich finde das vom Worldbuilding her deswegen interessant, weil so wie wir die Kobolde ja dann in der Jetztzeit kennengelernt haben, sie ja wieder bei Gringotts arbeiten. Also im Kopf gibt es dann so diese Geschichte von wegen aufständische Kobolde, die sich nicht mehr in diese Bank fesseln wollen und halt auch nicht mehr genau genommen für die Zauberer arbeiten, sondern halt eben frei sein wollen. Plus halt diesen Punkt, dass wir halt jetzt diesen Aspekt haben, dass es noch andere intelligente Fabelwesen gibt, wie halt Zentaur, oder wie du schon meinst, die Riesen, die nochmal eigene Fraktionen quasi bilden in diesem Universum. Finde ich, gibt das genug Stoff, um dieser Welt quasi noch ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. So.
Ja.
Und ich könnte mir halt vorstellen, dass man auch in der Welt von Harry Potter über diese Konflikte quasi sogar noch weitere Geschichten schreiben könnte mit komplett anderen Wesen, die jetzt keine Menschen sind. Und dann würdest du mal ein komplett anderes Licht auf die Zaubererwelt quasi werfen.
Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall könnte man alleine schon Bücher drüber schreiben, über diese Thematik.
Genau.
Auf jeden Fall sehr interessant.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel wir noch so in diesem Aspekt und gerade zum Ende hin der Bücherserie, dann wahrscheinlich sehen wir noch ein bisschen was mehr, was die Geschichte ankommt, woher die herkommen und was die können und so weiter. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
Genau. Ja, Firenze, hast du ja eben auch schon gesagt, dass er so ein bisschen Harry auf den Trichter bringt, dass Einhornblut quasi Leute am Leben hält, aber sie dafür mit verflucht werden und ob ihm jemand einfallen würde, der es gerade machen würde, und er weiß ja auch, was gerade im Schloss versteckt ist. Ja. Und dann kommt Harry natürlich selber drauf, dass es Lord Voldemort sein konnte.
Wurde eigentlich irgendwo mal erwähnt, was für einen Fluch man bekommt durch
Einhornblut? Ich glaube, man ist einfach ewig so verdammt mäßig.
Ach so, also man hat kein glückliches Leben. Ja, so. Okay.
Ist einfach nur so, hält deinen Körper am Leben, aber für was für einen Preis quasi.
Ja, ja, okay.
Die, es dämmert dann auch schon morgens und Harry wird dann wieder zu Hagrid gebracht. Und Harry bedankt sich dann auch bei Firenze und sowohl Harry als auch Hermine machen sich dann auf den Weg zu Ron, der eigentlich warten wollte, bis sie wieder da sind, der aber im Gemeinschaftsraum eingeschlafen ist.
Ja.
Dann erzählen sie natürlich allem und dass Snape den Stein für Voldemort haben möchte und dass Voldemort draußen im Wald ist. Und ach, es ist alles ganz, ganz crazy auf jeden Fall.
Ja, also es ist viel, viel Richtung Endgame auf jeden Fall.
Ja, genau.
Und es gibt dann noch diese Sache, die man, glaube ich, auch im Film auch hat, von wegen, dass Hermine sagt, aber du weißt schon, wer oder Voldemort fürchtet ja Dumbledore. Und solange Dumbledore da ist, ist der Stein in Sicherheit. Und sie haben sich halt gesagt, so von wegen, okay, sie wollen sich nicht mehr in fremde Angelegenheiten stecken, aber trotzdem hat das natürlich jetzt alles nochmal entfacht. Und man war mal genau in der Theorie mit drin.
Aber sie denken halt auch, dass sie jetzt quasi Initiative ergreifen müssen, bevor noch irgendwas Schlimmeres passiert quasi. Also sie verlassen sich, Hermine sagt es zwar mit Dumbledore, aber ich glaube, weder Harry noch Ron verlassen sich halt irgendwie darauf, dass schon alles gut gehen wird, weil sie ja auch denken, dass Snape das Problem ist.
Genau, und dazu kommt dann noch ein Punkt, der mir tatsächlich ein bisschen missfällt. Und zwar die letzten drei Zeilen dieses Kapitels. Als Harry seine Bettdecke zurückzog, fand er darunter feinsäuberlich zusammengefaltet seinen Tarnumhang. Mhm. Ein Zettel war dran gepinnt, nur für den Fall. Und das negiert so ein bisschen den Punkt, den wir beim letzten Mal besprochen haben, wo wir gesagt haben, okay, der ist jetzt erstmal da oben und der muss erstmal abgeholt werden. Und das hatte ich auch irgendwie in Erinnerung, dass die da nochmal hingehen und den irgendwie auf den letzten Drücker einpacken. Aber das war wahrscheinlich einfach nur ein Hirngespinst offensichtlich. Denn hier ist einfach Deus Ex Machina. Übrigens, den Plotgegenstand habt ihr jetzt wieder.
Ja.
So, das und es ist unklar, von wem er wieder kommt.
Also ich denke, ich gehe sehr stark davon aus, dass er von Dumbledore kommt. Aber mir missfällt dieser Part, weil ich mir so denke, Dumbledore weiß ganz genau, worauf das hinausläuft und was passiert. Ja. Und er gibt Harry noch das Mittel, damit Harry losgeht.
Ja.
Also es ist so ein bisschen, Harry, mach deine Arbeit.
Ja.
Ist mir egal, ob du stirbst.
Das wäre halt der Punkt. Also es wird natürlich implizieren, dass es Dumbledore ist, weil es halt er steckt ja auch hinter dem ursprünglichen Übergeben von diesem Tarnumhang. Mhm. Aber mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass es Dumbledore ist, weil Dumbledore würde, glaube ich, das nicht machen, weil er ganz genau weiß, dass er dann die in Gefahr bringt und er muss ja eigentlich Harry schützen und so, um ihm das zu geben. Also es müsste eine andere Person sein. Könnte es Snape sein?
Na, also ich glaube, es ist Dumbledore, weil sonst wüsste doch niemand, dass der Tarnumhang sich auf dem Dings befindet.
Aber woher McGonagall vielleicht?
Na, ich glaube an Dumbledore.
Aber warum? Du hast ja gerade
selbst weil er ja allwissend ist, quasi. Und er,
ja,
also
schon klar,
McGonagall hat ja nicht unbedingt gesehen, dass der Tarnumhang oben drauf
ist. Aber du hast ja auch mitbekommen, dass du hast ja auch eben gesagt, warum Dumbledore das eigentlich nicht machen sollte.
Naja, aber Dumbledore zieht Harry ja auch zum Schlachten auf. Das ist ja auch gegen Ende der letzten Teile, wird es ja auch nochmal thematisiert. Und es ist ja einfach der Fakt, dass Dumbledore bewusst ist, dass Harry eine sehr große Wahrscheinlichkeit des Todes gegenübersteht.
Hm. Ich weiß nicht.
Er ist halt einfach nicht so der Good Guy, den alle ich mag Dumbledore auch, aber es ist nicht so Good Guy, wie alle denken.
Hm. Also es wäre schon ziemlich makaber. Wäre schon ziemlich makaber, wenn er den tatsächlich den Umhang wiedergegeben hat.
Ja.
Also, ich weiß nicht, wer es sonst sein sollte. Also, ich habe kurz überlegt, Wer hätte denn, also Snape könnte es eventuell Krill sein?
Hier, komm zu mir.
Das wäre auf jeden Fall.
Ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
Krass, also.
Das sind alles Interpretationen.
Ja.
Ja, wir sind am Ende des Kapitels angekommen.
Genau.
Es war mal ein längeres Kapitel und die nächste Folge handelt quasi vom vorletzten Kapitel durch die Falltür.
Mhm.
Wie fandest du es?
Ich fand es sehr spannend. Mhm. Ich fand es sehr gut. Ich fand halt, wie gesagt, nur der letzte Part hat mir sehr missfallen, weil ich dachte. Ja. Boah, es ist jetzt ein sehr billiges Out.
Ich fand es auch sehr interessant und sehr spannend und hatte auch viele Sachen wieder vergessen, wie mit den 13 Tauren und sowas, weil im Film ist ja nur der eine.
Ja.
Ist auf jeden Fall nochmal so eine gute Auffrischung gewesen. Ich bin auch jetzt ein bisschen gespannt, wie es weitergeht.
Und tatsächlich finde ich das, glaube ich, sehr gut mit, ich mag halt, was ich eben schon gemacht habe, dieses Worldbuilding-Aspekt von Koboldaufständen hier erwähnt und dann den Zentauren da, die immer in Rätseln reden, aber selbst unter den Zentauren gibt es halt ein jüngeres Volk, die Gefahr anders einschätzt, die sich dagegen stellt, der dann auch am Ende nochmal gesagt hat, von wegen Zentauren haben schon früher falsch gelegen mit Sterndeutungen und ich hoffe, dass es diesmal wieder so ist.
Ja.
Also wieder impliziert, dass eine große Gefahr sich anbahnt, auch wenn man jetzt rein aus der Schülersicht, also nur wenn man den Input von Harry und so weiter hat, jetzt nicht unbedingt so wahrnimmt. Klar, man weiß von Snape und Quirrell und so weiter, aber sie haben sich jetzt eigentlich gerade geschworen, sich da rauszuhalten.
Ja.
Und jetzt steht so ein bisschen im Raum, okay, sie wissen, was für eine Gefahr da ist, aber solange Dumbledore da ist, scheint jetzt erstmal alles okay zu sein.
Jetzt geht's aufs Endgame zu,
genau,
Leute.
Genau, mal gucken, wie lange Dumbledore erstmal noch da sein wird. Hm?
Genau, also falls ihr bei der nächsten Folge wissen wollt, was abgeht, dann könnt ihr gerne das neue Kapitel durch die Falltür lesen.
Mhm.
Und falls ihr noch nicht genug von unseren zärtlichen Stimmen habt, könnt ihr auch noch in unseren anderen Podcast The Irrelevance reinschauen oder reinhören. Die Links sind natürlich alle unten, oben, links, rechts, überall. Mhm. Und dann hören wir uns das nächste Mal bei Radio Ravenclaw in 2 Wochen. Und einen schönen Tag noch.
Genau, macht's gut. Ciao. Ciao.